ARD Sounds.
In Washington sollen heute direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Ein Friedensvertrag zwischen den USA und Iran ist weiter nicht in Sicht. Der chinesische Tanker Rich Sterry hat die Straße von Hormuz passiert. Die Vereinten Nationen warnen vor einer weltweiten Agrar- und Ernährungskatastrophe, sollte die Blockade der Straße von Hormuz weiter anhalten. Und in der Ukraine gibt es Berichte über eine steigende Anzahl von Deserteuren in der ukrainischen Armee. Hallo, ich bin Astrid Fietz aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die kompakte Frühausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 14. April um 7.30 Uhr. Ihr bekommt hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen, dem täglichen Podcast über militärische Lagen und sicherheitspolitische Fragen. In Washington sollen heute direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Das Treffen auf Botschafterebene im US-Außenministerium ist das erste seit langer Zeit auf dieser Ebene. Über die Ziele allerdings gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die libanesische Führung will über eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel verhandeln. Israel schließt dies vorerst aus und fordert eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Miliz. Aus Kairo berichtet Sabina Mattei.
Wenn die libanesische Botschafterin Nada Hamadeh Moawad heute im US-Außenministerium mit ihrem israelischen Kollegen Yehiel Leiter spricht, dann ist das formell der allererste direkte Kontakt beider Länder auf politischer Ebene. Der Libanon hat Israel nie anerkannt. Offiziell befinden sich beide im Krieg. Um Krieg, den Krieg der pro-iranischen Hisbollah mit Israel, soll es jetzt in Washington gehen. Denn dieser Krieg, der auf libanesischem Boden ausgetragen wird, trifft den Staat und seine Bürger schwer. Hoffentlich führen diese Verhandlungen zum Frieden, sagt diese Frau. Denn vom Krieg haben wir genug. Mehr als 2000 Menschen sind nach offiziellen Angaben im Libanon gestorben, über 6.500 sind verletzt und weit über 1 Million vertrieben worden, seit die Hisbollah-Miliz Anfang März wieder Raketen auf Israel abfeuerte, wohl wissend, dass die israelische Antwort massiv ausfallen würde. Wegen der katastrophalen Folgen dieses Krieges hat seine Beendigung oberste Priorität für die libanesische Regierung. Deshalb ist sie auch zu Verhandlungen bereit, bot der libanesische Ministerpräsident Salam bereits im März an. Israel sagte erst nach seinem verheerenden Großangriff auf die Hauptstadt Beirut und andere Teile des Libanons letzte Woche zu. Tel Aviv geht es bei den Gesprächen nun um ein umfassendes Friedensabkommen sowie um die Entwaffnung der Hisbollah. Beirut will erstmal ein Datum für die Aufnahme bilateraler Verhandlungen und einen Waffenstillstand verabreden. Den allerdings lehnt die israelische Seite ab, ebenso wie die Hisbollah und ihre Anhänger. Hisbollah ist der einzige Widerstand im Libanon. Gespräche mit Israel sind gegen den Volkswillen, erklärte eine Frau bei einer Kundgebung gegen den Erzfeind. Hassan Fadlallah, der für den politischen Flügel der Hisbollah im libanesischen Parlament sitzt, bezeichnete Verhandlungen mit Israel als illegal. Sie verschärften zudem die Spaltung im Lande. Dass ausgerechnet die Hisbollah mit dem Wohl des Libanons argumentiert, verfängt sogar bei vielen ihrer Anhänger nicht mehr. Schließlich hatte die Miliz die erneuten Angriffe auf Israel mit Rache für die Tötung des Ayatollah Khamenei in Teheran begründet. Es wird endlich Zeit, dass wir in Frieden leben, sagt denn auch dieser Mann in Beirut. Im Libanon dürften keine anderen Länder mehr mitmischen. Ob allerdings die libanesische Regierung die Entwaffnung der Hisbollah durchsetzen kann, die sie selbst anstrebt, bezweifeln viele. Sie hat keine Kontrolle über die Hisbollah, deren Miliz mit iranischer Unterstützung aufgerüstet ist der libanesischen Armee überlegen und sie droht mal mehr, mal weniger unverhohlen mit einem Bürgerkrieg. Dennoch beschloss das Kabinett jetzt, in der Hauptstadt Beirut das staatliche Waffenmonopol durchzusetzen. Ob die libanesischen Streitkräfte das zustande bringen, bleibt abzuwarten. Sie hatten schon bei der Entwaffnung der Hisbollah im Südlibanon versagt und damit Israel das Argument für seinen Feldzug geliefert.
Ein möglicher Friedensvertrag zwischen den USA und Iran scheint auch weiter nicht in Sicht. US-Vizepräsident Vance sieht zwar Fortschritte in Gesprächen mit dem Iran, dennoch seien jetzt die Iraner am Zug, vor allem was deren Atomprogramm betreffe. Irans Präsident Pezeshkian sieht das anders und wirft den USA übertriebene Forderungen und mangelnden politischen Willen vor, was eine Einigung bei den jüngsten Verhandlungen in Pakistan verhindert hätte. Der chinesische Tanker Rich Sterry hat die Straße von Hormuz passiert. Geladen hat das Schiff etwa 250.000 Barrel Methanol aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das sind rund 40 Millionen Liter. Der Tanker und der chinesische Eigentümer stehen auf einer Sanktionsliste der Vereinigten Staaten. Die USA hatten gestern eine Blockade der Straße von Hormuz in Kraft gesetzt. Betroffen sind nach Angaben des Militärs alle Schiffe, die von iranischen Häfen oder Küstengebieten starten. Angesichts der Blockade, erst durch den Iran und jetzt auch durch die USA, warnen die Vereinten Nationen vor einer weltweiten Agrar- und Ernährungskatastrophe, sollte die Krise in der Straße von Hormuz weiter anhalten. Denn durch die Blockade der Meerenge würden Düngemittel- und Energieexporte unterbrochen, die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben und die Ernteerträge geschmälert. Und jetzt noch ein Blick in die Ukraine. Dort gehen die Kämpfe gegen die russische Armee weiter. Der Krieg dauert nun schon mehr als 4 Jahre. Vielen ukrainischen Soldaten scheinen die Kräfte auszugehen. Es gibt Berichte über eine steigende Anzahl von Deserteuren in der ukrainischen Armee. Desertation ist in der Ukraine eine Straftat. Trotzdem verlassen offenbar immer mehr Soldaten die Truppe. Der Grund? Rücksichtslose Führung, mangelnde Rotation. Nils Buhler in Kiew hat mit einem von ihnen gesprochen.
Wir haben uns mit einem Mann in einem Hotel in Kiew verabredet. 26 Jahre ist er alt, seinen Namen dürfen wir nicht nennen. 3 Jahre lang hat er als Soldat für die Ukraine gekämpft. Vor etwa einem Jahr ist er desertiert.
Ich glaube, ich hatte einen totalen Burnout. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der das so lange aushalten kann. Entweder kommt der Burnout oder man wird getötet.
Fahnenflucht ist in der Ukraine eine Straftat. Er sei nicht aus Feigheit desertiert, entgegnet der ehemalige Soldat. Oft genug habe er bewiesen, dass er bereit sei, das eigene Leben für die Verteidigung seines Landes zu riskieren. Mehrmals wurde er dabei verwundet. Bei einer Minenexplosion bohrten sich Splitter in seinen Kopf. Ein weiterer Grund dafür, dass der 26-Jährige seine Einheit verließ, seien seine rücksichtslosen Kommandeure gewesen.
Das waren einfach nur junge, unqualifizierte, unerfahrene Feiglinge. Ein Albtraum, Einsatz um Einsatz. Wenn man eine bestimmte Anzahl von Leuten losschickt und 70-80% von ihnen nicht zurückkommen, dann ist das nichts, was ich noch mitmachen werde.
Wir können nicht alle seine geschilderten Details überprüfen. Seine Erzählung deckt sich aber auch mit anderen Recherchen. Menschen wie ihn gibt es viele. Anfang des Jahres nannte Verteidigungsminister Michailo Fedorow bei einer Rede im Parlament eine Größenordnung.
Ich habe das Ministerium übernommen mit einem Milliardenminus und mit 200.000 Leuten, die sich unerlaubt von der Truppe entfernt haben.
Zum Vergleich, derzeit kämpft rund 1 Million Männer und Frauen für die ukrainischen Streitkräfte. Wichtig dabei ist, nicht in allen 200.000 Fällen handelt es sich um Deserteure. Manche, die sich unerlaubt entfernt haben, kehren auch wieder zum Militär zurück. Trotzdem fehlen sie der Truppe zumindest einstweilen. Was bedeutet es für die Soldaten, wenn Hunderttausende ihrer Kameraden gehen? Um das besser zu verstehen, machen wir uns auf den Weg in die Kampfgebiete im Osten des Landes. In Kramatorsk treffen wir Ihor. Der 30-jährige Ausbilder trainiert gerade mit einer Einheit. Bevor Ihor Ausbilder wurde, hatte er sich unerlaubt von seiner früheren Einheit entfernt. Seit 2014 schon kämpft er in der Armee. Als man ihm lange keinen Urlaub gab, nahm er ihn sich eines Tages selbst.
Nichts trennt mich von der Armee. Ich möchte nichts anderes tun, als in der Armee zu dienen. Ich habe einfach nur eine Auszeit gebraucht.
Nach ein paar Monaten Pause kehrte er zurück. Soldaten, die sich unerlaubt von der Truppe entfernt haben, werden nach einer gesetzlichen Regelung in eine andere Einheit versetzt. So auch Ihor, der danach zu seinem neuen Job als Ausbilder kam. Auch in seiner momentanen Einheit gab es schon Männer, die desertierten und anders als Ihor nicht mehr zurückkehrten.
Als Soldat sage ich, das ist allgemein ein würdeloses Verhalten. Man ist für seine Einheit mit verantwortlich.
Welche Folgen es für eine Einheit hat, wenn Soldaten gehen und nicht wiederkommen, weiß Andrei. Er ist Militärpsychologe.
Wenn dann eine Person die Einheit eigenmächtig verlässt, können die anderen Soldaten das nicht verstehen. Dementsprechend nimmt die Gruppe das als Verrat wahr.
So ein kollektiver Vertrauensbruch könne in den Köpfen Spuren hinterlassen und dazu führen, dass noch mehr Soldaten desertieren. Zurück zum 26-jährigen Deserteur, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will. Er lebt mittlerweile in der Nähe von Kiew und denkt darüber nach, wieder in die Armee zurückzukehren. Bedingung dafür sei, dass er nicht mehr an vorderster Front im Schützengraben diene.
Die neue Einheit wird eine Drohneneinheit sein.
Und auch an der Führung in der Armee müsse sich etwas ändern, damit weniger Soldaten unerlaubt ihre Einheit verlassen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Astrid Fietz. Bis zum nächsten Mal.